Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, großer Gott, du bist heilig und du bist auch gnädig und es ist Gnade, dass wir leben dürfen, es ist Gnade, dass wir mit dir leben dürfen, es ist Gnade, dass wir hier sein dürfen, so viel Gutes erleben dürfen. Und ich bitte dich auch jetzt für die Predigt, dass du unsere Herzen öffnest, dass du mein Herz öffnest, dass du hilfst beim Reden und hilfst beim Hören und dass du selbst wirkst und du selbst redest. Ja, lass meine Worte deine Worte sein. Danke, dass du da bist und dass du gerne uns teilhaben lassen möchtest an deiner Herrlichkeit. Amen. Hast du ein Lieblingswort oder Lieblingswörter? Also wenn du eins hast, kannst du es gerne mal reinrufen. Sonne, Glückseligkeit, Danke, Friede, Freude, Hoffnung, Gnade. Wie bitte? Nochmal? Das habe ich nicht verstanden. Sehr gern. Ja, alles schöne, gute Wörter, die einem Freude machen, sie zu hören oder darüber nachzudenken. Bei mir gibt es auch ein Wort, das nicht so geläufig ist, aber auch mein Herz wirklich zum Schwingen bringt. Das Wort Hermeneutik. Und ich weiß nicht, wer von euch mit dem Wort was anfangen kann. Von mir ist es wirklich eins meiner Lieblingswörter. Wenn du mir eine Freude machen willst, dann fang mit mir ein Gespräch über Hermeneutik an. Was ist Hermeneutik? Hermeneutik ist die Kunst oder die Wissenschaft vom Verstehen, vor allem von Texten. Also wenn ich einen Text lese, verstehe ich ihn immer auf eine bestimmte Weise. Und die Hermeneutik versucht eben zu klären, wie dieser Text richtig zu verstehen ist oder was dabei abläuft, wenn ich etwas verstehen will, wenn ich einen Text lese oder was dabei ablaufen sollte. Und das haben wir zum Beispiel auch, wenn wir die Bibel lesen. Auch da gibt es eine Hermeneutik. Die Hermeneutik gibt einem sozusagen die Spielregeln mit, wie man die Bibel liest. Und letztlich hat jeder von uns eine Hermeneutik. Aber man weiß nicht immer genau, was für eine Hermeneutik oder man weiß nicht immer genau, was für eine Hermeneutik man haben sollte. Man kann das, was Hermeneutik ist, auch zusammenfassen mit der Frage, was machen wir denn jetzt mit der Bibel? Wie lesen wir sie? Wie gehen wir mit der Bibel um? Und jede Antwort darauf ist ein Teil der Hermeneutik. Und darüber soll die neue Predigtreihe gehen. Über Hermeneutik oder um die Frage, was machen wir mit der Bibel? Es soll um Fragen gehen wie, wie gehen wir mit der Bibel um? Wie lesen wir sie? Warum sagen wir, dass sie Gottes Wort ist? Was heißt das, dass sie Gottes Wort ist? Fragen, wie kann man auf sie seine Weltanschauung aufbauen? Alle Überzeugungen von ihr ableiten, geht das? Warum sollte man das machen oder warum sollte man das nicht machen? Also es wird um verschiedene Themen rund um dieses große Thema gehen. Ich habe den Aufbau der Predigtreihe mal mitgebracht, wie ich es ungefähr geplant habe. Und zu jedem dieser Themen, die ihr seht, wird es dann mehrere Predigten geben. Also diese fünf großen Themen wird es geben. Wir fangen an mit der Heilsgeschichte als Rahmen. Dann wird es darum gehen, um Schriftverständnis und modernes Denken. Dann um Schritte der Auslegungsmethode, der wörtlich-grammatischen Bibelauslegung. Dann um Themen oder um dieses große Thema der Herzenshermeneutik, also wichtige Sachen, die unser Herz beim Bibellesen betreffen. Und dann zum Schluss noch die verschiedenen Gattungen, die wir in der Bibel haben, verschiedene Textformen, Textarten. Und ich bin selber sehr gespannt auf diese Predigtreihe und freue mich auch darauf und freue mich auch heute damit anzufangen. Und zwar mit diesem ersten großen Thema, die Heilsgeschichte als Rahmen. Und was wir da heute machen, das habe ich überschrieben mit, die Bibel ist eine zusammenhängende Geschichte, die uns zu Jesus führt. Den Satz kennt man vielleicht auch, wenn man das Bibelprojekt manchmal Videos davon anschaut, die Bibel ist eine zusammenhängende Geschichte, die uns zu Jesus führt. Damit fangen wir heute an und das tun wir in drei Schritten, in drei Punkten. Erstens, die Bibel ist eine Geschichte. Zweitens, die biblische Geschichte ist eine Heilsgeschichte. Und drittens, bei der Heilsgeschichte geht es darum, an Gottes Herrlichkeit teilzuhaben. Und so starten wir mit dem ersten Punkt, die Bibel ist eine Geschichte. Wenn wir die Bibel aufschlagen, vorne aufschlagen und da den ersten Vers lesen, dann heißt es da, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also bei der Bibel, wenn wir am Anfang lesen, da gibt es einen Anfang. Da fängt jetzt an, etwas zu passieren. Und Gott fängt an zu handeln. Das ist das, worum es in der Bibel von Anfang an geht. Die Bibel fängt mit einer Geschichte an. Und wenn wir dann ganz am Ende der Bibel schauen, was steht denn am Ende, da haben wir zwei Kapitel, in denen das Ende einer Geschichte beschrieben wird. Und zwar das Ende von der einen Geschichte, die in 1. Mose 1 angefangen hat. Und dann gibt es da Verse in diesen letzten zwei Kapiteln der Bibel, wie in Offenbarung 21, Vers, der erste Vers, den hatten wir auch vor zwei Wochen, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Oder in Vers 6, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Oder ein Kapitel weiter, auch noch Teil dieses letzten Abschnittes in der Bibel. Kapitel 22, Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engeln gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Also was bald, was später noch, was in der Zukunft am Ende geschehen soll. Und dann noch ein letzter Vers, in Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Also diese Dinge, die da geschehen sind im Buch der Offenbarung. Dafür hatte Jesus es gegeben. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Also er wird jetzt am Ende der Bibel Dinge beschrieben, die das Ende von einer Geschichte sind. Wir haben am Anfang der Bibel den Anfang einer Geschichte und am Ende der Bibel haben wir dann das Ende dieser einen Geschichte. Und letztlich ist alles, was dazwischen steht, Teil dieser einen großen Geschichte. Und das ist super interessant und gut zu wissen. Weil manchmal denkt man von der Bibel, dass sie irgendwie so ein Regelbuch ist. Oder dass die Bibel ein Sachbuch zu unterschiedlichen Themen ist. Oder man denkt, dass die Bibel irgendwie so ein mystisches Buch ist. Oder eins, wo ich mir einfach schöne Aussagen für mich rauspicken kann. Und je nachdem, was ich denke, was die Bibel ist, so lese ich sie auch. Und ich glaube, das Grundsätzlichste, was die Bibel aber eben ist, ist, sie ist ein Buch, das eine zusammenhängende Geschichte enthält. Und wie wir sie dementsprechend lesen, ist nochmal eine andere Frage. Aber erstmal, glaube ich, müssen wir das wahrnehmen, die Bibel erzählt oder berichtet eine zusammenhängende Geschichte. Eine Geschichte, wo Gott am Anfang Himmel und Erde erschafft und er am Ende einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft, die dann aber etwas Endgültiges haben. Und ich glaube, dass es noch eine zweite Möglichkeit gibt, wie man sehr deutlich erkennen kann, dass es in der Bibel vor allem um diese eine Geschichte geht. Und das ist Folgendes. Wenn wir mal überlegen, wenn wir mal schauen und überlegen, was haben wir denn zwischen 1. Mose 1 und Offenbarung 22 hauptsächlich für Texte? Dann ist auch da die Antwort, also hauptsächlich sind das Geschichten. Wir haben Geschichten überall in der Bibel, wo Personen handeln, wo Ereignisse passieren und dann wieder neue Sachen aus diesen Sachen resultieren und immer so weiter. Also wenn du deine Bibel aufschlagst, legst an irgendeiner Stelle, wirst du meistens in einer Geschichte landen. Geschichten von Königen, Geschichten von dem, was Jesus getan hat, Geschichten von Leuten, die etwas mit Gott erlebt haben und so weiter. Und letztlich bauen diese Geschichten alle irgendwie aufeinander auf und haben miteinander zu tun, weil es eben eine zusammenhängende Geschichte ist. Eine Geschichte von Gott und seiner Schöpfung. Und natürlich gibt es auch andere Textarten in der Bibel, die aber insgesamt weniger häufig sind als Geschichten. Es gibt zum Beispiel Gebote oder Aufforderungen. Zum Beispiel in 2. Timotheus 4, Vers 13 gibt es eine Aufforderung. Da fordert die Bibel oder fordert Paulus jemanden auf zu folgendem. Er sagt, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Aus einer Aufforderung hier, wozu die Bibel auffordert. Es wirkt direkt anders, wenn ich lesen würde, wie Timotheus, der hier angesprochen ist. Es wirkt direkt anders, wenn ich lesen würde, wie Timotheus dem Paulus die Sachen einfach nur bringt. Das eine ist ein Gebot, eine Aufforderung, wie wir es hier haben. Das andere wäre eine Geschichte. Und dann gibt es in der Bibel noch andere Textarten. Lieder, die Psalmen, die früher gesungen wurden oder Gedichte, die vorgelesen wurden. Es gibt sowas wie aufgeschriebene Predigten bei den Propheten. Oder es gibt Briefe, wo Sachverhalte erklärt werden. Und diese anderen Textarten machen aber immer nur Sinn, wenn man sie in diese größere Geschichte einordnet, weil das Übergeordnete ist. Weil sonst ist schwer zu sagen, wenn wir das nicht machen oder wenn es diese übergeordnete Geschichte nicht gibt, dann ist schwer zu sagen, okay, gilt das jetzt auch für mich oder was genau mache ich damit? Wie bei dem Beispiel mit Timotheus hier. Da wissen wir intuitiv, dass es nicht mehr geht, dass wir dem Paulus jetzt irgendwelche Sachen vorbeibringen. Also diese Aufforderung kann man nicht in dem Sinne nicht direkt gehorchen. Wir können trotzdem überlegen, in welchen anderen Situationen man es vielleicht was Ähnliches anwenden kann. Wie dass man Leuten Sachen zurückbringt oder wenn sie was verloren haben, dass man ihnen es zum Fundbüro oder so bringt. Und an anderen Stellen, da merkt man es nicht so intuitiv, wie damit jetzt umzugehen ist. Aber auch da muss man eben immer die größere Geschichte beachten. Bei den Gesetzen, die Israel am Berg Sinai bekommen hat zum Beispiel. Oder bei einzelnen Drohworten gegen bestimmte Völker oder auch bei manchen Verheißungen. Sie machen nur Sinn, wenn man die größere Geschichte dabei beachtet. Weil auch die anderen Texte, die wir in der Bibel haben, reflektieren letztlich einfach die größere Geschichte. Oder sie ziehen Schlussfolgerungen aus der größeren Geschichte. Oft auch zeitlose Schlussfolgerungen. Oder die anderen Texte sind dazu gegeben, die Geschichte mit ihren Worten zu bereichern und mitzugestalten. Es gibt diese anderen Textarten, aber das Hauptsächliche in der Bibel ist diese eine große Geschichte. Und wenn wir das jetzt mal versuchen, präzise zu benennen, was ist eine Geschichte denn? Dann glaube ich, landet man immer ungefähr bei etwas wie: eine Geschichte sind mehrere Ereignisse, die zusammenhängen. Und wenn man das einfach erlebt, erlebt man schon so etwas wie eine Geschichte. Wenn man einzelne Ereignisse erlebt, die zusammenhängen, erlebt man so etwas wie eine Geschichte. Und eine Geschichte als Text ist dann eben, wenn die Sachen, die da passieren, aufgeschrieben werden. Und im Fall der Bibel wurden diese Texte eben über einen sehr langen Zeitraum und von vielen unterschiedlichen Leuten aufgeschrieben. Und diese Leute waren aber alle der Meinung, wir leben in derselben Geschichte. Und diese Geschichte hängt von dem einen Gott ab. Es sind verschiedene Sachen, die wir erleben. Ja, persönliche Sachen. Sachen, die ein ganzes Volk betreffen oder eine ganze Familie. Aber in irgendeiner Weise hängt alles, was wir erleben, miteinander zusammen. Weil es die eine Geschichte des einen Gottes ist. Und das ist eine Geschichte eben. Es ist mehr als einzelne zusammenhangslose Ereignisse. Es sind Ereignisse, die zusammenhängen. Und was ich meine, das können wir uns vielleicht besser vorstellen, wenn wir mal schauen, wie es auch bei unserem Leben so ist. Weil in unserem Leben könnte man ja auch sagen, okay, jeder Tag ist komplett neu. Also was habe ich, der ich heute lebe, mit dem Nils zu tun, der gestern gelebt hat? Da sagst du, hey, das ist doch absurd. Natürlich hat das miteinander zu tun, du bist doch dieselbe Person. Ja, bin ich auch. Und das heißt aber eben automatisch, dass für mich die Sachen zusammenhängen. Was ich gestern getan habe, hat Auswirkungen darauf, was heute ist. Wenn ich spät ins Bett gehe, bin ich tendenziell am nächsten Morgen müde. Wenn ich ein Verbrechen begehe, muss ich am nächsten Tag dafür gerade stehen. Wenn ich in eine Beziehung investiere, kann ich am nächsten Tag umso mehr darauf bauen. Was in meinem Leben passiert und was ich tue, sind nicht einfach einzelne und zusammenhangslose Ereignisse. Sie hängen zusammen. Ich bin ein geschichtliches Wesen mit einer Biografie, mit einer Geschichte. Ich verstehe nicht immer, wie die Sachen zusammenhängen. Aber mein Leben ist mehr als eine Abfolge von losen Ereignissen. Die Vergangenheit wirkt sich auf die Gegenwart aus. Wir nehmen unser Leben letztlich auch als eine Geschichte wahr. Und vielleicht kann auch noch eine weitere kleine Geschichte verdeutlichen, was es auch bei der Bibel heißt, dass sie eine große zusammenhängende Geschichte ist. Und zwar war das in einer Familie, wo zwei Kinder, 4 und 3 Jahre alt, gestritten haben. Und die Mutter wollte den Streit dann schlichten. Sie hat eins der beiden Kinder zu sich geholt und sagte ihr, dass sie, das Mädchen, die Tochter sagen soll, welchen Anteil sie denn bei dem Streit hatte. Soll kein Wort über ihren Bruder sagen, sondern nur berichten, was sie getan hat. Das Mädchen machte mehrere Anläufe, aber jedes Mal begann sie wieder mit, aber er hat das und das. Die Mutter erinnerte sie daran, dass sie nur von sich sprechen sollte. Schließlich schluchzte das Mädchen frustriert heraus, aber Mami, es klebt alles zusammen. Auch bei der Bibel klebt irgendwie alles zusammen. Es ist eine große Geschichte. Und weil es eine Geschichte ist, können wir damit so gut etwas anfangen, weil auch wir geschichtliche Wesen sind. Also mit uns kann man etwas anfangen, weil auch wir in gewisser Weise ein Teil von dieser noch größeren und übergeordneten Geschichte sind. Und zwar jeder Mensch und alles aus unserem Leben hat mit dieser Geschichte zu tun. Es klebt eben alles zusammen. Und es ist schlecht, wenn wir mit an schlechten Sachen kleben, aber gut, wenn wir an guten Sachen kleben und wenn gute Sachen an uns kleben. Was genau das bedeutet? Dazu müssen wir weiter schauen, was das für eine Geschichte in der Bibel ist. Können gute Sachen an uns kleben? Ist immer alles nur ein Ergebnis von dem, was wir tun? In was für einer Art von Geschichte leben wir gemäß der Bibel? Und dazu gehen wir weiter zu einem zweiten Punkt. Und da sehen wir, die biblische Geschichte ist eine Heilsgeschichte. Warum ist es eine Heilsgeschichte und was ist damit gemeint? Also was wir als erstes sagen können ist, dass es eine zielgerichtete Geschichte ist. Es ist eine Geschichte mit einer Absicht und mit einem Ziel. Eine Geschichte mit Sinn und Bedeutung. Römer 11, Vers 36 heißt es, denn aus ihm, aus Gott und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also Gott hat alles geschaffen. Und alle Dinge haben aber auch in irgendeiner Weise ein Ziel. Alles ist zu ihm hin geschaffen, auf ihn ausgerichtet. Die Sachen sind für ihn da. Was genau das wiederum bedeutet, ist auch wieder eine andere Frage. Aber erstmal kann man sagen, die Bibel selber beansprucht, dass ihre Geschichte, wo Gott der Anfang ist, sie beansprucht, dass alles in dieser Geschichte eine Bestimmung hat. Sinn hat, Bedeutung hat. Das Leben in dieser Geschichte selbst hat Bedeutung. Es gibt Dinge, für die es sich zu leben lohnt und es gibt Dinge, für die es sich nicht zu leben lohnt. Wenn es Ziele gibt und so etwas wie Bestimmungen für unser Leben, heißt das auch, dass es so etwas wie Gut und Böse gibt. Gute und schlechte Ausgänge, Moral und Identität. Wenn es eine vorgegebene Richtung für unser Leben gibt, dann ist es gut, wenn unser Leben in Einklang mit dieser Richtung und mit diesen Zielen ist. Schlecht ist es, wenn wir diese Ziele verfehlen. Also weil es eine zielgerichtete Geschichte ist und Gott den Sachen einen Sinn gegeben hat, gibt es auch etwas, so etwas wie Moral, Gut und Böse. Es gibt so etwas wie Identität, Sachen, die einfach so sind, wie sie sind. Das Gegenteil davon wäre irgendwie eine völlig offene Konstruktion, wo alles zufällig ist und offen. Wenn keiner den Sachen einen Sinn gegeben hat, ist alles offen. Moral ist offen, unser Miteinander, wer wir im tiefsten sind. Und alles wäre Sache der Interpretation. Wenn einer sagt, ich sehe keinen Sinn in meinem Leben, deshalb bringe ich mich um. Wer sind wir, dass wir ihm sagen könnten, dass es aber doch einen Sinn gibt? Oder wenn einer sagt, ich sehe keinen Sinn darin, mich anderen gegenüber gut und brav zu verhalten, ich raste einfach aus. Wie will man begründen, dass es einen vorgegebenen Sinn gibt, der für alle gilt, wenn niemand den Sachen in dieser Welt eine Bestimmung gegeben hat? Und natürlich machen diese Schlussfolgerungen, Gott sei Dank, nicht jeder, nur weil er nicht an Gott glaubt. Und manche machen diese Schlussfolgerung leider auch, obwohl sie an Gott glauben. Und trotzdem macht es einen großen Unterschied dafür, ob ich mein Handeln in Übereinstimmung bringen kann mit dem, wovon ich überzeugt bin. Es macht einen großen Unterschied, ob wir Teil einer zielgerichteten Geschichte sind oder ob wir Teil von etwas sind, das ohne Ziel und Absicht einfach vor sich hin plätschert. Und die Bibel stellt uns eine zielgerichtete Geschichte vor. Und diese zielgerichtete Geschichte der Bibel ist auf etwas Gutes ausgerichtet. Sie ist auf Heil ausgerichtet. Und deshalb ist es eine Heilsgeschichte. Weil die Geschichte der Bibel ist die Geschichte eines guten Gottes. Eines Gottes, der Gutes wirken und Gutes schenken möchte. Auch das sehen wir am Anfang der Geschichte. Wie Gott alles sehr gut macht. Wir sehen es am Ende, wo er wieder alles gut macht. Und wir sehen es auch zwischendrin immer wieder. Ultimativ sehen wir es in Jesus. Zwischendrin sehen wir es dann zum Beispiel auch zusammengefasst in Versen wie Psalm 145, Vers 9. Da heißt es, der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Das ist der Anspruch der Bibel. Gott ist gut und er hat eine Geschichte angefangen, bei der er Gutes vorhat und er deshalb dort Gutes hineinwirkt. Und auch das könnte anders sein. Es könnte sein, dass er ein tyrannischer Herr ist, der nur quälen möchte, der Freude daran hat zu quälen. Und zwar alles und jeden. Also es könnte sein, dass es einen Gott gibt, der eine Welt geschaffen hat, die einfach nur schlecht ist. Oder wo er einfach irgendwelche Sachen ausprobiert und wo er viel Freude daran hat, so kleine Wesen wie uns die ganze Zeit zu quälen. Und es gibt Qualen in dieser Welt, ja. Auch wirklich schlimme, schlimme Sachen. Es gibt Sachen, wo man wirklich ins Fragen kommt, warum Gott so etwas zulässt. Aber wenn Gott wirklich böse wäre, dann würde unsere Welt so viel dunkler aussehen, als sie es tut. Und es gibt ein Zitat von Timothy Keller, das hier genau hier anknüpft und sehr gut dazu passt. Und das Zitat ist quasi eine Reaktion auf dich, wenn du heute hier als Skeptiker bist und nicht glaubst, dass der Gott der Bibel gut ist. Timothy Keller schreibt, viele Skeptiker, mit denen ich mich unterhalte, sagen mir, dass sie nicht an den strafenden und richtenden Gott der Bibel glauben können, weil sie an einen Gott der Liebe glauben. Ich frage mich, was bringt sie dazu zu denken, dass Gott Liebe sei? Können Sie sich das Leben in dieser Welt anschauen und sagen, damit ist bewiesen, dass der Gott dieser Welt ein Gott der Liebe ist? Können Sie die Geschichte oder die Weltgeschichte betrachten und sagen, damit ist bewiesen, dass der Gott der Geschichte ein Gott der Liebe ist? Können Sie die religiösen Schriften dieser Welt lesen und zu dem Schluss kommen, dass Gott Liebe ist? In keiner bedeutenden Glaubensrichtung ist die Liebe die dominierende Charaktereigenschaft Gottes. Daraus muss ich schließen, dass der Ursprung der Vorstellung, Gott ist Liebe, nur in der Bibel zu finden ist. Also er sagt, dass Gott Liebe ist und dass er gute Absichten hat, ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht mal selbstverständlich, dass wir das glauben können. Es gibt nichts, was uns veranlasst anzunehmen, dass Gott es wirklich gut meint, außer das, wie er sich in der Bibel selber vorstellt. Weil da sehen wir, trotz allem Gericht und trotz aller Härte Gottes, dass er gute Absichten hat und dass er Gutes will und Gutes tut, dass er ein Gott der Liebe ist. Was wir daraus mitnehmen können? Allein die Tatsache, dass die Bibel eine zielgerichtete Geschichte enthält und sie damit ein Ziel vorstellt, macht sie lohnenswert, weil sie uns eine Bedeutung gibt. Und vom Anspruch her gibt uns die Bibel eben eine gute Bestimmung mit, weil Gott gute Ziele hat. So wie die Bibel selbst von einem Endziel der Heilsgeschichte spricht, so wirkt sie selbst auch in uns mit bestimmten Absichten, die mit dem Ziel der Geschichte zu tun haben. Also die Bibel selbst will etwas in dir und in mir tun, nämlich, dass wir auf dieses gute Ziel hin leben. Sie hat ein Ziel, die Bibel. Gott wirkt durch sie. Und dann hat die Bibel selbst die Fähigkeit, uns zu Gott zu bringen. Die Bibel führt uns zu Jesus. Das passiert einmalig, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen. Und es geschieht aber auch danach. Weil wenn wir den Blick auf Jesus verlieren, oder wir gerade mal weniger die Gemeinschaft mit ihm suchen, müssen wir uns durchs Bibellesen wieder neu zu ihm führen lassen. Und die Bibel kann das. Und wenn wir uns dann zu Jesus führen lassen, wirkt er weiter und auch durch die Bibel weiter, dass seine guten Absichten in unser Leben kommen. Er bewirkt, dass unser Charakter und Denken, unser Fühlen durchs Bibellesen verändert werden, geheiligt werden. Dass überall in uns eben mehr von seinen guten Absichten da ist. Und das wirkt das Wort Gottes zu einem Teil auch einfach selbst in uns. Einfach, wenn wir es lesen. Also wenn du diese Sache erlebst, du liest einen Text in der Bibel und du verstehst ihn nicht. Du weißt nicht, was du damit machen sollst. Wie du ihn anwenden sollst. Du fragst dich, okay, was meint das hier jetzt? Oder gilt das, was da jetzt steht, jetzt genauso auch für mich? Oder gilt es 1:1 nur den Lesern damals? Muss ich es erst übertragen? Aber wie übertrage ich es? Und dann verlierst du vielleicht schnell die Freude am Bibellesen. Einfach, weil es so kompliziert ist. Und es geht auch mir manchmal so, wenn ich schwierige Texte lese, die Propheten zum Beispiel. Aber ich will dich ermutigen, will mich selbst ermutigen, bleib trotzdem und lies weiter. Lies die Bibel weiter. Höre sie. Denk darüber nach. Bete über das, was du liest. Und zum Großteil wird es dabei selber in uns wirken. Unser Denken, unser Fühlen verändern. Immer wieder. Wir müssen es gar nicht immer selber anwenden. Und genau wissen, wie es jetzt zu verstehen ist. Die Bibel wird dich verändern, wenn du sie offen und lernbereit liest. Sie wird in dir wirken, was Gottes Absichten entspricht. Nach und nach, Stück für Stück. Oft über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Einfach, wenn du treu und konsequent deine Bibel liest. Es gibt in den USA einen Theologen, der heißt Stanley Hauerwas. Und er ist super intelligent, sehr profiliert, akademisch sehr bewandert und ist durchaus auch praktisch und fürs Leben. Aber ist halt trotzdem ein Theologe. Und er hat einen Vater, der ist ein ganz einfacher Mann. Er hat nie irgendwas studiert, ist ein Arbeiter, ist gläubiger Christ, ist auch in der Gemeinde da, aber ist auch in der Gemeinde einfach ein Mitglied ohne irgendwelche Ämter. Und Stanley Hauerwas, dieser profilierte und akademische Theologe, sagt, sein Vater lebt und ist heilig und christlich wie nur sonst was. Und das ohne, dass er alles aus der Bibel klar systematisch erfasst hat oder einem erklären kann. Aber einfach, weil er treu mit seinem Herrn lebt, er treu seine Bibel liest und er ein fester Teil einer Gemeinde ist, ist er auf dem Weg der Heiligung weiter als so viele andere. Gott selbst wirkt durch sein Wort in diesem Mann. Gott selbst wirkt durch sein Wort in uns, wenn wir es lesen. Er wirkt in uns, dass unser Wesen immer mehr von ihm geprägt ist. Und ja, Reflexion ist hilfreich. Und eine gute Hermeneutik und Bibelverständnis und dass man die Sachen erklären kann und weiß, warum man was wie sieht. Aber die entscheidenden Sachen kann Gott in dir wirken, auch ohne, dass du dir über all diese Sachen im Klaren bist. Sein Wort wird nicht leer zu ihm zurückkehren. Deshalb lies es. Die Bibel selbst wirkt und arbeitet. Sie arbeitet auf gute Ziele hin, weil es in ihr um eine zielgerichtete Geschichte geht. Eine Heilsgeschichte. Und dann können wir weiter fragen, okay, und worum geht es denn jetzt bei der biblischen Heilsgeschichte? Was genau ist denn der Rahmen? Und wir werden das Ganze nächste Woche nochmal vertiefen, aber hier werden wir ja auch jetzt noch in einem letzten Punkt schon mal ein bisschen drauf schauen. Kurz zusammengefasst habe ich es so, bei der biblischen Heilsgeschichte geht es darum, an Gottes Herrlichkeit teilzuhaben. Und das geschieht vor allem durch Jesus. Und das wird zum Beispiel in Versen wie Römer 8, 28 bis 30 deutlich. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denn denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes Jesus gleichförmig zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Also Gott möchte uns in gewisser Weise verherrlichen, uns herrlich machen. Oder anders ausgedrückt, er möchte uns an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen, weil Herrlichkeit nur bei ihm zu finden ist. Und dafür brauchen wir Jesus, wie es auch hier in Römer heißt. In Jesus, dem Sohn Gottes, passiert das alles, was wir hier stehen haben. Dass wir eine Bestimmung haben, dass wir ihm gleich sein sollen und dass wir letztlich an der Herrlichkeit Gottes teilhaben können. Und da können wir weiter überlegen, was ist denn die Herrlichkeit Gottes? Und was ist so toll daran? Und da steht auch wieder die biblische Geschichte im Hintergrund und ist vorausgesetzt. Also es ist vorausgesetzt, dass ein durch und durch guter Gott existiert. Und er entschließt sich dazu, die Welt zu erschaffen mit Wesen, die ihn und seine Herrlichkeit wahrnehmen können. Und seine Herrlichkeit ist eben das Schönste und Beste, was es gibt. Also wenn Gott solche Sachen machen kann, wie es sie in unserer Welt gibt, unfassbar geniale und wunderschöne Tiere und Landschaften und dieses ganze Universum. Und wenn man überlegt, was für Freuden hier erlebt werden können, auch die Freude, echte Liebe zu empfangen oder echte Liebe weiterzugeben und zu erleben, wie sehr sich andere darüber freuen. Und wenn all das Werk eines Schöpfers ist, wie herrlich und genial muss dann erst er selbst sein. Vor allem auch, weil auch er selbst die meiste Freude daran hat, Gutes zu tun und Gutes zu teilen. Und er selbst auch so eine große und übernatürliche Liebe geben möchte. Also er ist ein Gott voller Leben und voller Liebe. Psalm 16, Vers 11 heißt es, bei dir, Gott, ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Also das ist vorausgesetzt, dass Gott in sich einfach wunderschön und herrlich ist und dass alles um ihn herum herrlich ist, weil er es liebt, seine Herrlichkeit zu teilen und auszubreiten. Und dann ist es so, Gott kämpft am meisten für seine Ehre, für seine Herrlichkeit, dass seine Herrlichkeit erhalten bleibt. So wie es in Jesaja 42, Vers 8 heißt, ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Also für Gott selbst ist es das höchste Ziel, sich zu verherrlichen, was aber auch gut ist, weil so überhaupt möglich ist, dass auch andere an seiner Herrlichkeit teilhaben können. Und seine Herrlichkeit ist eng verknüpft mit seiner Herrschaft, dass sein Wille geschieht. So wie wir es im Vaterunser beten. Dein Reich komme, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe. Oder wie es in 1. Chronik 29 heißt, Vers 11 und 12. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Aber man könnte sagen, wenn Gott uneingeschränkt herrscht, breitet sich seine wunderbare Herrlichkeit aus. Das Lohnenswerteste, was es gibt, ist Gott und dass er herrscht und dass er sich verherrlicht. Und dann ist es erstaunlich, was in der biblischen Geschichte sowohl am Anfang als auch am Ende auftaucht. Wir als Menschen sollen in gewisser Weise an seiner Herrschaft teilhaben und mit ihm herrschen und dadurch auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also wir haben das in 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über, zusammengefasst, die gerade geschaffene Welt. Gott macht den Menschen ihm ähnlich in seinem Ebenbild als seine Stellvertreter und sie sollen mit ihm oder in ähnlicher Weise wie er herrschen über die gerade geschaffene Welt. Und auch in Offenbarung 22, Vers 5, in der neuen Schöpfung, da haben wir das auch wieder. Da heißt es, und Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Die Menschen, die Heiligen, die bei Gott sein werden. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werden dort mit Gott herrschen, ihm dienen, aber auch mit ihm zusammen herrschen, über die neue Schöpfung, Städte verwalten oder sonst weitere Aufgaben herrschen. Also Gott herrscht und zeigt dabei seine Herrlichkeit und daran lässt er den Menschen teilhaben. Und dieses Herrschen ist letztlich vor allem ein Verantwortung übernehmen. Also wir dürfen uns das nicht vorstellen als schlechte Machtausübung oder als willkürliche Herrschaft, sondern es ist ein durch und durch gutes und ohne die Sünde zerstörtes Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen oder dieses Herrschen fängt bei der eigenen Lebensführung an, bei Selbstbeherrschung, bei Tugendhaftigkeit. Darüber haben wir Verantwortung, darüber herrschen wir und von da aus breitet es sich aber auch aus und gibt es andere Sachen, für die wir Verantwortung übernehmen können und sollen und es auch mal in vollkommener Weise tun werden. Und all das wurde aber in der biblischen Geschichte, in der Heilsgeschichte durch den Sündenfall zerstört. Es kam dadurch Unheil in die Welt. Der Mensch hat jetzt nicht mehr Teil an der Herrlichkeit Gottes. Und er übernimmt auch nicht mehr so die Verantwortung, wie er es tun sollte. Gutes Beispiel dafür ist Adam, direkt nachdem Gott ihn mit seinem Fehlverhalten konfrontiert. Was sagt er da? Übernimmt er Verantwortung? Er sagt, ich war es nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Und ab da fängt Gott an zu wirken, dass es nicht immer weiter eine Geschichte des Unheils für uns Menschen wird und eine Geschichte der Sünde, sondern dass wir wieder, Gott wirkt, dass wir wieder an seiner Herrlichkeit teilhaben können und es zu einer Heilsgeschichte wird. Gott fängt damit an oder er fährt damit fort, seine Ehre zu verteidigen, also seine Herrlichkeit hochzuhalten. Und dazu bestraft er das Böse, die Sünde. Und er warnt vor dem Bösen, weil es Böses gibt, das aber eben nicht gut ist. Und es muss eingedämmt und besiegt werden. Und das tut Gott. Und gleichzeitig wirkt Gott aber auch Gutes und will er Gutes wirken und will, dass auch wir Gutes tun. Und will uns wieder in Beziehung zu ihm und seiner Herrlichkeit bringen. Und damit das passiert, muss er letztlich Jesus schicken und ihn für uns sterben lassen. Weil so bestraft er Sünde angemessen, weil Sünde schrecklich ist und den Tod verdient. Und diesen Tod stirbt aber Jesus an unserer Stelle, um unsere Sünde wegzunehmen und uns ein neues Herz zu schenken. Und jeder, der das in Anspruch nimmt, da steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Er hat uns alle Schuld vergeben. Und wenn du seine Gnade angenommen hast, dann kann er dich wieder an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Einmal in vollkommener Weise, in der neuen Schöpfung. Und dann aber auch schon jetzt durch die Beziehung zu Jesus und durch den Heiligen Geist, durch den Gott selbst in dir wohnt. Und all das offenbart uns die biblische Heilsgeschichte. Die Bibel will uns genau dafür gewinnen. Und dann ist hier, was ich dir am Anfang dieser Predigtreihe mitgeben möchte. Schau dir an, welche wunderbaren Absichten Gott in der Bibel hat. Lies die Bibel als ein Buch, in dem es zuallererst um Gott geht. Ein Gott, zu dem wir passend gemacht werden müssen. Durch sein Evangelium der Gnade tut er das. Durch Jesus, den wir nur hierüber kennenlernen können. Und sieh, dass es in der Bibel darum geht, dass Gott alles mit seiner Herrschaft durchdringen lassen will. Und sieh, dass das gut ist. Manche Texte zeigen dir mehr von seiner Gnade, manche mehr von seinem Gericht. Manche Texte reflektieren mehr die Schwäche und die Sünde des Menschen. Manche zeigen mehr, wie man auch positiv auf Gott reagieren kann. Manche Texte sind mehr dazu gegeben, um Regeln zu geben, andere um uns zu erfreuen, zu stärken oder zu warnen, oder auch einfach, um zu zeigen, wie Gott selbst für Heil sorgt. Lass dich von Gott selbst führen, in die Geschichte der Bibel mit hineingenommen zu werden. Bete dafür, dass er es tut. Und bitte ihn darum, dass ihr dir bei den Sachen hilft, die dich daran hindern, die Bibel zu lesen. Vielleicht ist es Ablenkung. Vielleicht ist es fehlende Disziplin. Vielleicht sind es auch zu viele offene Fragen, die du hast. Oder du rechnest nicht damit, dass Gott wirklich dieses Buch benutzt, um zu kommunizieren. Was auch immer es ist, bitte Gott, dir dabei zu helfen. Und bleib dran, auch wenn er nicht sofort alles so macht, wie du es erwartest. Aber wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, dann wird er sich von dir finden lassen. Auch oder gerade auch in der Bibel. Denn die Bibel ist eine zusammenhängende Geschichte, die uns zu Jesus führt. Mögen wir erleben dürfen, dass sie es wirklich ist. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und spreche uns noch den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.